herzlich willkommen zum DJZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Von A wie Ansprechen bis Z wie Zerwirken gibt es hier mächtig was auf die Lauscher. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DJZ Kanzelklatsches. Mein Name ist Moritz Englert. Ich bin der Chef vom Dienst der Deutschen Jagdzeitung und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Wenngleich dieses Thema vielleicht nicht ganz so lustig ist, wie wir es sonst machen. Wir sind ja ein sehr lockerer Podcast, aber manchmal ist es eben nicht so, wie man sich das vorstellt. Denn es geht heute, und das liegt auf der Hand, um den ASP-Ausbruch in Hessen. Ja, ein Thema, an dem sicherlich zurzeit kein Jäger in Deutschland irgendwie vorbeikommt. Und wir müssen das aufgreifen, wir wollen das aufgreifen. Und deswegen habe ich mir heute jemanden in den Podcast eingeladen, der sich sehr, sehr viel besser auskennt als ich mit diesem Thema. Und das ist Dr. Marie Sange. Sie ist die Fachreferentin des Deutschen Jagdverbandes für das Thema ASP. Und wir beide werden uns jetzt ein bisschen darüber unterhalten, was los war, was los ist und wie es vielleicht weitergehen wird. Marie, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, hallo Moritz. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute ein bisschen was zu der aktuellen Lage erzählen kann. Ja, kurz zu meiner Person. Wie bin ich überhaupt Fachreferentin geworden? Ich bin studierte Wildbiologin und da liegt es natürlich nahe, wenn man dann auch im Bereich Zoonosen promoviert, dass natürlich dann auch das Seuchengeschehen, in dem Fall ASP, auch zu meinem täglich Brot gehört. Und ja, seit 2 Jahren jetzt bin ich beim DJV auch unter anderem, wie gesagt, für die ASP zuständig.
Sehr schön, wunderbar. Na gut, was heißt sehr schön, aber wichtig, sagen wir es mal so. Ich kann mir vorstellen, als Wildbiologe, da sieht man das irgendwie mit so auch ein bisschen mit 2 Augen. Das eine Auge ist natürlich, du bist ja selber Jägerin, glaube ich. Das ist ja das Bild des Jägers, der sich jetzt ein bisschen denkt, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Ich glaube aber, als Wildbiologe, der sich für so solchen Geschehen interessiert, ist es doch durchaus auch, glaube ich, eine interessante Situation gerade, oder?
Ja, definitiv. Also kann man jetzt nicht verneinen und natürlich ist es ein wirklich großes Problem. Nichtsdestotrotz aus der Brille der Wildbiologin ist das auch so. Es gab ja verschiedene Untersuchungen, wie weit verbreitet sich oder wie schnell verbreitet sich jetzt ein ASP-Virus, wenn man jetzt zum Beispiel von der Wildschweinpopulation ausgeht und man sagt in der Regel so 25 Kilometer pro Jahr durch den Kontakt. Ne? Und dann kommen wir jetzt natürlich zu der aktuellen Frage, wo kommt jetzt die ASP her und jetzt vor allen Dingen in Hessen?
Ja, vielleicht ganz kurz, bevor wir darauf eingehen, einmal noch kurz auf Stand bringen, was ist überhaupt passiert? Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja noch nicht ganz genau verfolgt, was passiert ist. Also, am 15.06. wurde der erste Fall gemeldet. Es ist Folgendes passiert. Ein Wildschwein hat sich, sagen wir mal, auffällig verhalten im Bereich einer Landstraße. Es hat keine Scheu gezeigt, es ist nicht wirklich weggelaufen. Es wurde also der Jäger verständigt und dieser hat die Sau erlegt. Und genau. Von dieser Sau wurde dann eine Probe genommen, so wie das standardmäßig in dem Fall dann abläuft. Ja, und die kam leider positiv aus dem Labor zurück. Sprich, die Sau war infiziert mit der afrikanischen Schweinepest.
Genau.
Und dann ist natürlich erstmal der Alarm groß. Dann ging es richtig los, kann man so sagen.
Ja, definitiv, ja.
Also im Nachgang ist eine Maschinerie angelaufen, die insofern gut ist, als dass halt Erfahrungen schon von vorherigen Ausbrüchen im Osten da waren. Es ging also sehr, sehr schnell. Es wurden Krisenstäbe einberufen. Es wurde direkt mit den ersten Maßnahmen begonnen. Aber man wusste halt zu Beginn nicht, wo kommt die her? Also wo kommt diese Infektion auf einmal mitten in Deutschland her? Weil man muss sich ja überlegen, die vorherigen Seuchengeschehen in 9 Bundesländern, die sind ja hunderte Kilometer entfernt gewesen. Ne? Weiß man denn mittlerweile verlässlich, wo dieser neue Ausbruch herkommt?
Tatsächlich ist es so, dass man sagt, okay, man hat natürlich auch den Virusstamm nachgewiesen in diesem Wildschwein, was jetzt ASP-positiv getestet wurde. Und man geht davon aus, dass es ein Virusstamm, der bis dato nur in Osteuropa aufgetaucht ist. Mhm. Und bis dato auch noch gar nicht in Deutschland. Das heißt also, wenn es eine Übertragung gäbe aus Brandenburg oder Sachsen, könnte man ja sagen, okay, wir verfolgen den Virusstamm zurück, der existiert schon in Deutschland. Dem ist aber nicht so. Das heißt also, es kann keinen Kontakt von Wildschwein zu Wildschwein gegeben haben, der eben dann in Hessen auf einmal da die ASP, wenn die ASP da auftaucht. Man geht tatsächlich davon aus, dass es wahrscheinlich über Transitverkehr, jetzt sage ich jetzt mal wieder dieses berühmte Wurstbrot mit vielleicht Rohwurst, ne, gewesen ist, das halt den Weg aus der Fahrerkabine auf die Straße gefunden hat. Ja. Dort hat dann auch das Wildschwein entsprechend dieses kontaminierte Fleisch zu sich genommen und so ging der Zyklus leider los.
Ja, ich habe eine Nachfrage direkt zu dem Thema Virusstamm, weil du das gerade gesagt hast. Man könnte das eben gucken aus Brandenburg oder Sachsen, den Virusstamm. Wie genau kann man denn anhand des Virusstamms den ursprünglichen Ort oder wo das herkommt festlegen? Also meine Frage ist, gibt es Virusstämme, die so klein sind, dass sie praktisch regional begrenzt sind, zum Beispiel, dass in einem bestimmten Landkreis von Sachsen oder Brandenburg ist ein Virusstamm und in einem anderen Teil von Brandenburg vielleicht schon ein anderer? Oder ist das etwas großflächiger?
Genau, also eigentlich ist es großflächig. Man guckt eben so ähnlich wie bei Corona, da gab es ja dann auch diese Unterstämme. Und das liegt halt einfach an so einer Mutation des Virus, ne? Und dann kann man ganz bestimmte Mutationen auch über eine PCR replizieren. Und dann kann man auch gucken, okay, wo ist diese Mutation? Und da kann man dann eben die Virusstämme zusammenfassen und sagen, okay, bis dato hatten wir jetzt Virusstamm XY gefunden und auf einmal verändert sich das. Und wie gesagt, dieser Virusstamm ist bis dato noch gar nicht aufgetaucht. Das heißt, das ist eine komplett neue Variation.
Also so ein bisschen wie so eine ASP-Omikron-Variante, könnte man sagen.
Ja, so, oder Delta oder was weiß ich, genau.
Okay, gut. Also das bedeutet, man kann eigentlich mit Sicherheit sagen, dass dieser Virusstamm von Menschen dahin getragen worden sein muss, ne? Wenn das nicht per Wildschwein zu Wildschwein geschehen ist. Macht das direkt, wenn man das weiß, hat das einen Einfluss darauf, wie man mit dem Virus jetzt umgeht?
Naja, dadurch, dass man jetzt wirklich explizit sieht, dass in der Mitte des Deutschlands jetzt ein ASP-Fall, der ja noch nicht mal angrenzend irgendwie an andere Bundesländer ist, wo bis dato irgendwas war, zeigt ja im Prinzip, dass das Vortragen des Virus über den Menschen, sozusagen über Transitverkehr, kann man ja einfach dann mehr als 100 Kilometer am Tag die Bundeslandgrenzen und Ländergrenzen auch überwinden. Und das ist das, was halt wirklich Sorge macht, ne? Wenn man überlegt, Nordwestrouten, Ostwestrouten, das ist schon eine Sache, die kann jederzeit auch auftauchen. Das heißt, man ist gar nicht darauf vorbereitet.
Ja, das heißt im Prinzip auch, muss man ehrlicherweise sagen, jedes Revier in Deutschland ist sozusagen eigentlich gefährdet. Ne?
Richtig, genau.
Ganz kurz, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand jetzt in Hessen? Wir haben heute den 25.06., den Tag der Aufnahme dieses Podcasts. Ich glaube, mein aktueller Stand ist, dass zu der ersten als positiv getesteten Sau jetzt noch 5 weitere dazu kamen, die gefunden wurden und auch positiv beprobt wurden. Hast du da diesen Stand auch oder ist der sogar von mir vielleicht schon veraltet?
Nee, tatsächlich. Also mit dem ersten Fall sind es jetzt 6 positive Funde und die wurden alle innerhalb von diesen 7.300 Hektar umfassende Kernzone auch gefunden und beispielsweise 500 Meter vom Erstfund entfernt. Das heißt, das ist alles auf sehr engem Raum. Und die waren alle positiv getestet im Landkreis Groß-Gerau auch.
Dass das auf relativ engem Raum ist, würde ich erstmal sagen, logischerweise ja eine positive Geschichte. Wie schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass das vielleicht sich tatsächlich aktuell auch nur auf diese Kernzone beschränken könnte, das Infektionsgeschehen?
Ja, das Problem ist, dass beispielsweise wurde jetzt ein Kadaver gefunden von diesen positiv Getesteten, der mindestens, sagen wir mal, 2 bis 8 Wochen da jetzt schon gelegen hat. Das heißt also, der war schon sehr stark verwest. Inwieweit man jetzt sozusagen schon sagen kann, okay, ja, wir haben eine sehr enge Dichte und Kontaktraten zwischen den Wildschweinen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn jetzt erstmal in dieser Kernzone positiv getestete Schweine auftauchen. Aber nichtsdestotrotz weiß man auch gar nicht, wie lange dieser Virus auch schon im Bereich Groß-Gerau überhaupt da ist. Das kann ja auch schon 6 bis 8 Wochen gewesen sein, als das Virus auch eingetragen wurde. Das heißt also, innerhalb dieses Gebietes kann es auch sein, dass beispielsweise diese Kernzone eingezäunt wurde, aber trotzdem in der Restriktionszone vielleicht weiterhin positive Schweine gefunden werden.
Das gab es ja auch in der Vergangenheit logischerweise schon in den Landkreisen da im Osten.
Genau.
Also 2 bis 8 Wochen ist natürlich eine weite Spanne, ne? Muss man sagen. Es ist wahrscheinlich einfach irgendwie, könnte ich mir vorstellen, anhand des Verwesungszustandes dann gar nicht mehr so einfach zu sagen irgendwann, wie lange die genau dann da lagen. Ist es, es ist ja logisch, je länger ein Wildschwein tot verendet da liegt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Wildschweine damit Kontakt haben. Ich habe aber auch gehört, dass es tatsächlich so ist, dass wenn der Verwesungszustand etwas weiter ist, sprich, da, gerade wenn es anfängt mit einer relativ großen Madenbildung da am Kadaver, dass dann die anderen Wildschweine vornehmlich anfangen, auch ranzugehen. Stimmt das?
Man hat herausgefunden, dass familieninterne Rotten, dass die das nicht machen, also die fressen sich dann nicht gegenseitig an, das ist da kein Kannibalismus, aber Fremdrotten tun das. Es sind natürlich, Wildschweine sind ja Aasfresser und die gehen da auch dran. Und das ist ja auch das Problem mit der Übertragung, ne? Dass, wenn wir ein Gebiet haben mit einer sehr hohen Wildschweindichte, sind die ja nicht alle irgendwie miteinander verwandt, ne? Sondern die haben ihre eigenen kleinen Rotten und dann kann es natürlich sein, dass die dann auch an diesen Kadaver gehen.
Ja, okay. Wie überträgt sich denn die ASP zwischen den Wildschweinen noch außer über Kadaver?
Die überträgt sich über Nasenkontakte. Das sind ja oftmals Kommunikationsstrategien. Ne? Die beschnüffeln sich dann auch. Und das ist zum Beispiel eins der Hauptverbreitungswege, ist beispielsweise über Nasenkontakt.
Okay. Und kann das auch passieren, wenn jetzt zum Beispiel verschiedene Rotten, also eine Rotte oder eine Sau, die ASP positiv ist, die geht in eine Sule rein und dann geht die wieder weg und die nächste Rotte kommt an, ist dann diese Sule auch ein Infektionsherd oder?
Ja, da ist man sich noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Also man sagt, okay, natürlich der Virus ist sehr überlebensfähig, auch in der Umwelt, aber inwieweit jetzt die Sule ein Infektionsherd darstellt, das weiß man noch gar nicht so wirklich. So wichtig ist einfach in dem Fall die direkten Kontakte zwischen den Wildschweinen.
Okay. Was ja erstmal gar nicht schlecht wäre, weil der direkte Kontakt ja eigentlich vornehmlich erstmal zwischen den Rottenmitgliedern stattfindet.
Genau, richtig. Als Kommunikationstool. Mhm. Genau.
Okay. Vielleicht kannst du mal ganz kurz skizzieren, was wird denn jetzt in Hessen in Groß-Gerau genau gerade gemacht? Also wir haben gerade schon über eine Kernzone gesprochen von um die 7000 Hektar. Mhm. Ist die denn schon abgesperrt mit einem Zaun oder laufen da noch Arbeiten? Und was man vielleicht auch dazu erwähnen könnte, ist ja, wie ist die geografische Einfassung dieses Kerngebietes?
Genau, also der Zaunbau läuft natürlich jetzt auf Hochtouren, das ist klar. Und nur einmal ganz kurz das einmal jetzt nochmal kurz darzustellen. Also es gibt ja die sogenannte Kernzone. Das ist im Prinzip die Zone, wo eben dieses Wildschwein oder das erste Wildschwein positiv auf ASP getestet wurde, gefunden wurde. Und da hat man dann einen Radius von 3 Kilometern. Den sichert man ab um den Fundort herum und dort werden dann eben Zäune dann aufgestellt, also auch mit Strom drauf. Und genau, und angrenzend an diese Kernzone ist die sogenannte infizierte Zone. Also das sind ja beides Restriktionszonen. Und hier ist einfach die Maßgabe, dass die einen Radius hat von bis zu 15 Kilometern. Und ganz wichtig ist, dass die Zäune natürlich jetzt demnächst fertiggestellt werden, um einen weiteren Eintrag in andere Wildschweinpopulationen zu verhindern. Und du hattest ja gerade gefragt nach der geografischen Lage. Der Fundort von diesem infizierten Tier war ja ein Waldgebiet nahe der Landstraße, hattest du ja vorhin erwähnt. Dann haben wir außerdem 2 Autobahnen in der Nähe. Und das sind ja die A60 und die A67. Und diese Kernzone befindet sich bei zwischen diesen Autobahnen. Und dann haben wir ja noch auf der einen Seite haben wir noch den Rhein. Und der Vorteil, sag ich jetzt mal, von dieser geografischen Lage ist, wir haben den Rhein als natürliche Barriere. Wir wissen ja alle, dass Wildschweine gut schwimmen können, aber die Strömung des Rheins ist so stark, dass sie es nicht schaffen würden. Das heißt, da hätten wir schon mal eine Barriere. Was man auch jetzt gerade noch macht, sind beispielsweise, wenn es Unterführungen gibt, beispielsweise kleine Tunnelsysteme unter den Rhein, dann werden die jetzt auch zugemacht mit so Stahlmatten, damit eben Wildschweine da auch nicht drunter können. Und wir haben natürlich die Barrierewirkung durch die Autobahn. Und jede Autobahn, zum Beispiel jetzt die Hauptautobahn, sind ja in der Regel eingezäunt. Und die haben ja so einen Zaunverlauf. Ganz wichtig ist hierbei, dass dann jetzt regelmäßig kontrolliert wird, gibt es irgendwelche Durchlässe, ist der Zaun kaputt. Es kann ja immer mal sein, dass ein Baum draufgefallen ist bei Sturm. Da muss man jetzt eben schauen, dass die Zäune auch vernünftig sind, dass da eben jetzt kein Wildschwein durch kann. Und dann haben wir natürlich dann die Umzäunung der Kernzone als wichtige Maßnahme.
Das ist aber, muss man, also wenn du das so sagst, hört sich das für mich ehrlich gesagt erstmal verhältnismäßig positiv an, tatsächlich die geografische Lage. Jetzt ist es ja so, also weil klar, ich meine, die Autobahn auf zwei Seiten und Rhein auf einer lässt jetzt erstmal nur eine Seite offen bleiben. Das ist ja nicht schlecht. Ist denn dieses Thema, also es ist ja sehr, sehr ballungsnah. Es ist praktisch in direkter Nähe zu Frankfurt, zu ja, Groß-Gerau, Rüsselsheim. Spielt das irgendwie eine entscheidende Rolle oder ist das erstmal nicht so wichtig?
Ja, wie gesagt, positiv ist ja die Barrierewirkung. Aber man weiß zum Beispiel auch aus Brandenburg und Sachsen mittlerweile, dass die Akzeptanz der Bevölkerung beispielsweise für bestimmte Zäune, dass die eben jetzt nicht mehr joggen können, wo sie früher auch gejoggt sind, weil sie da einfach nicht durch dürfen. Dann muss auch immer darauf geachtet werden, dass die Zäune oder diese Durchlässe auch wieder verschlossen werden beispielsweise. Und das ist halt das Problem in diesem Ballungsraum. Das heißt, je mehr Leute, desto mehr muss auch sozusagen an die Verantwortung appelliert werden, dass sich auch alle dran halten. Und je mehr Menschen, desto mehr Verantwortung. Und das Problem ist auch, man merkt das sehr oft, Leute, die ja nicht betroffen sind, jetzt nicht direkt, die sind jetzt zum Beispiel keine Landwirte und vielleicht auch keine Jäger. Da muss man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und sagen, bitte haltet euch an die Regeln. Wir haben die Schweinepest jetzt gerade bei uns. Und das ist halt nochmal ganz wichtig, diesen Aufruf auch zu starten, dass sich auch alle an die Regeln halten.
Ja, das ist, ich kann mir das vorstellen. Das ist also, muss man sagen, es ist eigentlich gleichzeitig ein Vorteil wie ein Nachteil.
Richtig.
Diese Lage. Okay. Spannend. Wie geht's denn jetzt genau weiter? Also, wenn jetzt, sagen wir mal, der Zaun wird jetzt gezogen, währenddessen gibt es ein Jagdverbot, richtig?
Genau, also sowohl natürlich in der Kernzone als auch in der Restriktionszone herrscht jetzt absolutes Jagdverbot. Man möchte natürlich jetzt nicht, vor allen Dingen in der Restriktionszone, dass durch vermehrten Abschuss dort die Wildschweine sich ausbreiten und beispielsweise andere Landkreise oder in andere Landkreise migrieren und sozusagen den Virus auch mitnehmen.
Ja, verständlicherweise. Okay. Also das heißt, bis ich sag's jetzt mal ganz so platt, bis richtig zu ist, wird es erstmal Hahn in Ruhe.
Genau, richtig.
Und dann feuerfrei, oder wie?
Man schaut einfach, also feuerfrei ist jetzt, es hört sich so schlimm an. Kommt immer drauf an. Also die Allgemeinverfügung bestimmt ja sozusagen in den jeweiligen Landkreisen, wie es dann weitergeht. Aber zuerst ist ganz wichtig, dass die Zäune dass die Einzäunung komplett vor der Bühne geht und erst dann kann man eben schauen, was wird gemacht. Und ganz wichtig ist, dass alle Gebiete, die jetzt außerhalb der Restriktionszone, dass da vermehrt auch Schwarzwild bejagt werden soll, weil man natürlich dann anhand der Dichte kann man eben den Übertrag des Virus dann dadurch einfach besser und verhindern und auch verlangsamen. Genau, das ist ganz wichtig. Und auch wichtig ist, dass trotz der ASP-Lage, dass natürlich dann auch den Schutz der Elterntiere das steht nicht zur Diskussion. Ne? Also man soll natürlich vermehrt Bachen schießen, weil sie natürlich auch maßgeblich zum Populationszuwachs beitragen. Nichtsdestotrotz ist der Muttertierschutz in dem Fall der heilige Gral.
Mhm. Gilt es auch für die Kern- und Restriktionszonen?
Genau, also momentan herrscht absolute Jagdruhe. Wenn, dann vielleicht in ein paar Wochen kann es dann natürlich sein, dass in der Restriktionszone es dann, man zum Beispiel als Jagdausübungsberechtigter oder Pächter wird man herangezogen, um beispielsweise dort vermehrt zu jagen. Aber momentan, wie gesagt, ist strikte Jagdruhe.
Okay, aber es ist auch dort in den Zonen, wenn dann da wieder gejagt wird, da wird dann nicht die Elterntierregelung aufgehoben oder so?
Genau, ja. Okay. Das gilt nur für die angrenzenden.
Ja.
Genau.
Ja, okay. Das ist, spannend. Aber was muss man jetzt denn davon, wovon muss man ausgehen? Also ist es realistisch, dass diese Kernzone und Restriktionszone ausreicht? Oder wie siehst du das? Und wenn ja, was schätzt du, wie lange würde es dauern, bis wir diese Grenzen verlassen?
Das ist die gute Frage. Also es wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, werden wir definitiv, also auch erfahrungsgemäß, einige positiv getestete Wildschweine haben. Das Problem ist, man weiß, das hatte ich anfangs auch gesagt, gar nicht, wie lange dieser Virus überhaupt dort in der Region grassiert. Also man geht ja zwischen 6 und 8 Wochen aus. Und die Zeit wird es leider zeigen. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass dann die Zonen erweitert werden müssen. Aber solange man jetzt, man kann das jetzt einfach noch nicht abschätzen. Und das wird sich dann, wie gesagt, zeigen. War ja in Brandenburg ähnlich. Da wurden dann auch wiederum die Restriktionszonen erweitert, weil man dann auch dort beispielsweise Fallwild auch gefunden hatte, was positiv getestet wurde.
Ja, aber ich denke, was man also doch mit Sicherheit sagen kann, der eine oder andere mag vielleicht noch bis jetzt die Hoffnung gehabt haben, dass die sich bis also nur auf einige wenige Fälle beschränken könnte da in Hessen. Ich denke, wenn man sich vor Augen führt, dass es jetzt definitiv schon Fallwild gibt, ein ASP-verändertes Fallwild, das da wochenlang liegt, also diesen Zahn, glaube ich, kann man dann demjenigen ziehen, oder?
Definitiv. Also das ist auch wirklich einfach so. Das ist ja, wenn jetzt eben eine verstärkte Fallwildsuche durchgeführt wird, wird man natürlich dann auch entsprechende Kadaverreste oder frisches Fallwild wird man dann finden, die dann auch positiv auf das ASP-Virus getestet werden. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Ja, genau. Also dass man jetzt irgendwie Glück hat und kann das hier im Keim ersticken, ich glaube, das ist leider, das wird nicht passieren.
Ja.
Was ist denn jetzt vielleicht für die Reviere zu beachten oder für die Jäger zu beachten, die jetzt nicht in der Restriktionszone sind, aber doch in relativ naher Umgebung? Ich kann sogar von mir selber in dem Fall sprechen. Bis zu uns hier hoch in den Taunus sind es etwa 60 Kilometer. Das ist jetzt nicht die Welt. Wir haben jetzt auch die Auflage bekommen, dass wir jede Sau beproben müssen, die wir erlegen. Ist auch richtig so. Wie geht man denn jetzt am besten als Jäger um, der so, sich so in mehr oder weniger Nähe des Ganzen befindet?
Ja, Moritz, du hast das ja gerade gesagt. Also ganz wichtig ist, die Fallwild oder Fallwild an sich, einfach die Augen aufhalten, hab ich Fallwild, dann auch gleich das entsprechende Amt dann kontaktieren und sagen, ich habe hier ein Schwein gefunden. Gerade wenn du sagst, ja 60 Kilometer weiter entfernt, ist das natürlich nicht ganz unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, dass vielleicht doch dort was positiv getestet wird. Ganz wichtig ist, wie gesagt, das Monitoring. Monitoring ist das A und O. Und nur anhand des Monitorings sind wir sozusagen der ASP ein Stück weit voraus, dass wir dann eben das im Vorfeld schon ein bisschen wissen, was da genau passiert.
Kann man sich ganz konkret als Jäger mit irgendeiner Art Maßnahme vorbereiten? Kann man irgendwas machen, dass das eigene Revier vielleicht nicht ganz blank dasteht, wenn es denn mal passiert?
Also wichtig ist auf jeden Fall im Vorfeld auch schon die Kommunikation, ne, mit dem entsprechenden Veterinäramt oder mit dem Landkreis und dass man sich halt austauscht. Und man kann zum Beispiel, es gibt ja auch verschiedene Apps, wo man beispielsweise auch Fallwild eingeben kann. Und gerade wenn es ein Wildschwein ist, gehen die Daten direkt zum Friedrich-Löffler-Institut. Es gibt die App zum Beispiel, die nennt sich Tierfundkataster, dass man auch die Augen offen hält. Aber wie gesagt, Monitoring ist so das A und O. Und ganz wichtig ist, auch immer dann die Ausrüstung entsprechend reinigen, desinfizieren. Das kann einfach nicht schaden.
Mhm. Ein ganz kurzer Punkt an die Zuhörer, den Link zu der App, den packen wir euch in die Beschreibung vom Podcast rein, da findet ihr den Link. Weil du gerade gesagt hast, die Sachen reinigen und desinfizieren, wie kriegt man das denn hin? Also wie muss man desinfizieren, um das Virus möglicherweise tot zu kriegen?
Genau, also man sagt in der Regel, vor allen Dingen jetzt die Hundeführer, ne, die dann und den Hund, ne, viele Leute denken, Mensch, was soll ich denn mit dem Hund machen, wenn er vielleicht irgendwie Kontakt zu Sauen hatte? Das ist eine ganz einfache Maßnahme. Tatsächlich kann man mit Wasser den Hund reinigen. Das Virus hat ja eine Umhüllung und mit einer milden Seifenlauge zum Beispiel oder Hundeshampoo wird diese Hülle angegriffen. Und ja, man kann dann natürlich, wie gesagt, dann den Hund dann also ganz normal waschen und die Tücher, die man verwendet hat oder auch zum Beispiel die Jagdklamotten, die wäscht man bei 60 Grad und dann ist man auf der sicheren Seite. Und alles, was man irgendwie verwendet hat, man kann seine Stiefel beispielsweise mit einem herkömmlichen Desinfektionsmittel auch reinigen, auch die Messer und alles, was man eben da dabei hatte. Und dann kann man auch sicher sein, dass keine Übertragung stattfindet.
Okay, aber das, also so wie sich das jetzt für mich anhört, klingt das erstmal so, als wäre das eher nicht so sehr schwer, das Virus sozusagen abzutöten, wenn man es auf Kleidung oder Hund oder so hat.
Genau, also es geht, man muss es nur machen, das ist immer ganz wichtig und nicht, jetzt ist es 22 Uhr, jetzt bin ich irgendwie kaputt, dann schmeiße ich die Sachen einfach in die Ecke und dann gehe ich beispielsweise bei dem befreundeten Kumpel jagen, habe nichts gewaschen, nichts desinfiziert, dann ist natürlich der Übertrag da, ne? Also das ist ganz wichtig.
Entschuldigung, mein Telefon hat gerade geklingelt.
Alles gut.
Ja, okay, verständlicherweise. Jetzt ist es ja so, also gerade weil du das mit den Hunden angesprochen hast, also das wird sicherlich ganz, ganz, ganz relevant werden im Herbst, wenn die Drückjagden sind. Mhm. Ich würde da gleich gerne nochmal auf das Thema Drückjagden etwas spezieller eingehen, aber vorher möchte ich mal auf die aktuelle Zeit nochmal zu sprechen kommen. Wir sind jetzt mitten im Jahr, wir haben Ende Juni, der Weizen ist gerade voll am Abgehen, es wird dann noch der Mais kommen und die Erntejagden, also da werden ein paar Sauen auch auf der Einzeljagd demnächst fallen.
Genau.
Sollte man als Jäger jetzt unabhängig von der Drückjagd, sage ich mal, sich irgendwie eine Desinfektionsschleuse einrichten oder dieses Thema Waschen machen, vielleicht jedes Mal, wenn man eine Sau erlegt hat?
Ja, also das empfehle ich so oder so. Und da geht es jetzt nicht nur um ASP, sondern es sind ja auch ganz viele andere Erkrankungen, die zum Beispiel dem Jagdhund gefährlich werden könnten, sowas wie Aujetzki. Also das heißt, bei jeder Sau, die man streckt, ne, und alles, was man an Ausrüstungsgegenständen dabei hat, sollte man reinigen. Ne? Und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, okay. Das, wie gesagt, das wird sicherlich für viele relevant sein. Also jedes Mal, wenn man eine Sau schießt, danach ordentlich sauber machen. Es muss ja auch im eigenen Interesse sein.
Genau, genau.
Ich sage mal, es bringt nichts, sich vor diesem Thema jetzt irgendwie wegducken zu wollen. Das interessiert das Virus herzlich wenig.
Genau.
Es hilft jetzt, glaube ich, nur, wenn wir da wirklich alle versuchen, zusammenzuhelfen. Okay, also Thema Drückjagd, ganz klar. In erweiterter Nähe, bleiben wir doch mal jetzt bei uns hier im Taunus, 60 Kilometer entfernt oder 100 Kilometer entfernt, weiß ich nicht. Sollte man da Drückjagden jetzt absagen schon für den Herbst oder sollte man die vielleicht umso mehr durchführen?
Na, also umso mehr durchführen und natürlich auch, wir sagen ja auch mal revierübergreifende Drückjagden, um möglichst viel Strecke zu machen. Das sollte auf jeden Fall momentan so der Fokus sein. Und ganz wichtig ist auch dann gerade bei den Drückjachten, ist, dass jedem Jäger oder Schützen oder Treiber dann auch im Prinzip vielleicht Probenröhrchen zur Verfügung gestellt werden. Die kriegt man ja über das entsprechende oder örtliche Veterinäramt. Und dann kann man direkt, wenn man zum Beispiel als Treiber durch den Busch geht und man irgendwas findet, dann mit dem Handy kann jeder auch einen GPS-Standpunkt sich speichern. Und sowas ist halt mal ganz wichtig, die Augen offen halten und auch bei den Drückjachten dann auch Kadavertonnen aufzustellen, dass die Aufbrüche sofort auch in die Tonne kommen, erst gar nicht dann irgendwie im Wald entsorgt werden. Also da muss man ganz, ja, wirklich ganz darauf achten, dass das vernünftig läuft, ne? Also dann auch, dann vielleicht auch dann irgendwie Desinfektion bereitstellen, dass dann alle beispielsweise auch ihre Schuhe desinfizieren können, also die Sohlen beispielsweise und ja, Monitoring. Wie gesagt, ich wiederhole mich, aber Monitoring ist so das A und O.
Gut, an der Stelle mache ich jetzt einfach mal eine kleine Ankündigung, die mir im Moment eingefallen ist. Also wir werden mit der DOZ einen kleinen Guide aufsetzen vor der Drückjagdsaison. Wie kann ich mir als Drückjagdveranstalter, wie kann ich das optimal ausrichten, um bis perfekt ASP feindlich zu gestalten, sagen wir es mal so.
Das hört sich super an.
Ja. Dann machen wir einen kleinen Guide und ich glaube, da fassen wir das alles nochmal zusammen. Was muss ich bei der Organisation beachten, damit meine Drückjagd da entsprechend ausgerichtet ist?
Genau.
Kommt in der Oktoberausgabe, sage ich jetzt einfach mal. Okay, also wir fassen zusammen, Drückjagden, ja, unbedingt. Wir brauchen eine Bestandsreduktion, wir brauchen Abschüsse. Du hast gerade auch gesagt, eigentlich die wichtigen Punkte, desinfizieren, sauber bleiben und Monitoring, ganz, ganz klar. Ich glaube auch, dass das insbesondere für Hundeführer eine ganz wichtige Nummer ist, weil auf den Drückjagden gerade die Hundeführer einfach sehr nah an der Sau dran sind und sehr, sehr viel Kontakt haben.
Genau.
Für die ist es also ganz besonders relevant. Entsprechend auch, bitte, liebe Hundeführer, wascht eure Sauenschutzhosen, auch wenn es uncool aussieht, mit der frisch gewaschenen Hose am Sammelplatz zu stehen.
Das aber ist auch bei den Hunden. Egal. Ja. Aber auch bei den Hunden, man viele vergessen, so denken, ach, ich muss jetzt hier nur den Hund waschen, aber da gehört halt zum Beispiel die Leine dazu, die Halsung, die Weste, das Ortungshalsband. Na, auch das muss sauber gemacht werden.
Es ist eine, ja, es ist eine spannende Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in Hessen in den kommenden Wochen eigentlich weitergeht.
Ja, ich auch.
Es sind jetzt ja auch ASP-Suchhundgespanne schon im Einsatz. Mhm. Wie ist deine Einschätzung so? Funktionieren die gut? Kann man da als Jäger noch mit einsteigen, wenn man sich für das Thema interessiert?
Ja, genau. Also mittlerweile hat fast jedes Bundesland seine eigenen Gespanne. Aber natürlich, es gibt ja verschiedene Auflagen, dass der Hund, der muss ja natürlich erstmal geprüft werden und dann gibt es ja Kurse, die man besuchen kann und ganz wichtig ist auch, dass wenn der Hund geprüft ist als ASP-Kadaversuchhund, müssen ja auch regelmäßige Einsätze erfolgen, damit er halt tauglich bleibt. Aber der Vorteil ist, dass die ASP-Suchgespanne in Deutschland sehr gut vernetzt sind mittlerweile und auch die Erfahrungen ausgetauscht werden können. Also vor allen Dingen die zum Beispiel schon in Brandenburg im Einsatz waren oder in Sachsen, die haben natürlich dann die Erfahrung und können das beispielsweise an die ASP-Suchgespanne aus Hessen weitergeben, damit das möglichst gut funktioniert und auch organisiert abläuft.
Sehr gut. Ich frage mich gerade noch, ob du vielleicht noch mal so eine ganz kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung geben könntest, was ich als Jäger machen muss, oder überhaupt als Person, ist ja erstmal egal, wenn ich ein verendetes Wildschwein vorfinde. Ja. Weil ich habe mich gerade gefragt, darf ich das überhaupt anfassen? Sollte ich das genau da liegen lassen, wo es ist oder so? Vielleicht kannst du mir da einmal ganz kurz Schritt 1, 2, 3... So gehe ich vor.
Also super, super Frage auf jeden Fall. Also die Frage wird mir auch oft gestellt, was mache ich denn, wenn ich jetzt irgendwie ein Stück Fallwild finde? Ganz wichtig ist, nicht anfassen. Ne? Also die wenigsten Leute, sag ich jetzt mal auch jetzt Nichtjäger, die wenigsten Spaziergänger haben jetzt irgendwie Handschuhe in der Tasche. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Jäger das Stück Fallwild findet, kann er, ne, Bei der Probennahme sollte er sich natürlich dann selbstverständlich Handschuhe anziehen. Und der erste wichtige Schritt ist, die GPS-Daten sich abspeichern. Der zweite wichtige Schritt ist, ich kontaktiere, dass die Telefonnummern sind ja auch alle im Internet zu finden, den zuständigen oder die zuständige Veterinärbehörde für diesen Kreis. Dann sage ich denen, ich habe hier, ich kann dann auch dann die GPS-Punkte schicken, ein verendetes Wildschwein gefunden. Dann werden halt Fragen gestellt, ja, sieht es abgekommen, ist es schon verwest und so weiter und so fort. Und das Veterinäramt entscheidet dann im Prinzip, ob man selber, also jetzt in dem Fall nur der Jäger, also nicht der Otto-Normalbürger, eine Probe nehmen soll oder nicht. Und wenn das jetzt ein Otto-Normalbürger ist, der jetzt wie gesagt kein Jäger ist, dann wird das Veterinäramt rauskommen und selbstständig eine Probe ziehen. Diese Probe geht dann ins Labor und dann kriegt man, wie gesagt, wird das dann, wenn es positiv ist, das Landeslabor, dann geht es natürlich weiter ans FLI, die dann diese Probe dann auch bestätigt in dem Fall.
Okay.
Also wie gesagt, ganz wichtig, nicht anfassen.
Ja.
Und dann werden dann weitere Schritte auch eingeleitet.
Sehr gut. Also ich wäre jetzt erstmal durch mit meinen Fragen zu der aktuellen Lage. Das letzte Wort gebührt aber dir. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben?
Also ich weiß, ich wiederhole mich in dem Fall, aber wie gesagt, wir müssen jetzt alle zusammenhalten und die Augen offen halten und wie gesagt, auch Jäger, die vielleicht jetzt nicht in der Restriktionszone sind, dann auch mal die Grenzen ihres Reviers oder auch mal ablaufen, vor allen Dingen, wenn da Landstraßen in der Nähe sind oder wie gesagt, vielleicht sogar Autobahnen da entlang führen. Also immer schauen, melden, ganz wichtig, weil niemand hat irgendwas davon, wenn man, sag ich jetzt mal, die 3S, ne? Also in dem Fall schießen fällt weg, aber schaufeln und schweigen, das bringt niemandem was, wenn ich jetzt einfach das bei mir im Revier irgendwie entsorge und so nach dem Motto, ich habe nichts gesehen. Sondern da muss man jetzt wirklich offen kommunizieren, man muss ehrlich sein und dann nur mit dem Zusammenhalt wird das eben funktionieren. Und es kann halt auch nicht schaden, in seinem Revierauto beispielsweise schon mal Probenröhrchen sich bereitzulegen, dass wenn man auf Ansitz geht, man eine Sau schießt, dass man die auch gleich beproben kann. Dann hat alles so seine Richtigkeit und jede Probe wird angenommen. Es gibt viele Leute, die sagen, ah, ja, die nehmen die Proben nicht an. Das ist nicht ganz wahr. Jede Probe wird untersucht und die Kosten werden ja dafür auch übernommen. Ne? Also von daher, man kann da jetzt ganz viel beitragen und wie gesagt, ganz offen kommunizieren.
Wunderbar. Damit sind wir durch. Vielen, vielen Dank, Marie, für deine Zeit und für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, dass wir alle zusammen, dass das irgendwie die Situation halbwegs gut einzudämmen ist. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Ne?
Ja, ich hoffe auch, dass es einigermaßen glimpflich ausgeht, aber das können wir erst, wie gesagt, in den nächsten Wochen beziehungsweise nächsten Monaten erst sagen. Aber vielen Dank, Moritz, dass ich ein bisschen was zur ASP erzählen durfte heute und bis demnächst vielleicht.
Genau. Also, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem heute nicht ganz so lockeren Kanzelklatsch. Das Thema gab es vor. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Anblick, Weidmannsheil und viel, haltet die Augen offen. Tschüss.
Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Weidmannsheil.